Petri Feinkost ist ein traditionsreiches Familienunternehmen aus der Region und hat mit einer veganen Frischkäse-Variante eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Dazu haben wir mit Marketingleiterin Luisa Petri gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Hamina. Du bist jetzt aus woher genau gekommen?
Aus Holzminden.
Aus Holzminden, genau.
Fast eine Stunde tatsächlich.
Ja, wirklich. Also hast du schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen.
Ja, doch
jetzt,
schon.
Ne? Ja. Aber schön, dass du die Zeit in Anspruch genommen hast und jetzt auch hier bei uns bist. Und du bist ja im Familienunternehmen, wenn man das so sagen kann, dann jetzt groß geworden, wenn man so möchte. Oder vielleicht kannst du noch mal so kurz deinen Werdegang so ein bisschen erläutern.
Also tatsächlich habe ich von Kind an gegenüber von der Firma gewohnt, auf der anderen Straßenseite. Also eigentlich, ja. Seit Geburt an habe ich dort gelebt und natürlich ist man als Kind auch schon durch die Produktion gelaufen. Ich habe mit 4 Jahren in der Produktion gestanden, Kartons gefaltet, wie das halt so ist. Bin dann aber tatsächlich zum Ausbildung und Studium nach Hamburg gezogen. Ich habe was ganz anderes gelernt, das brauche ich heute auch gar nicht mehr, aber ich hatte da Lust drauf und ich habe mit 17 Abi gemacht. Wer weiß mit 17, was er sein Leben lang machen möchte. Also habe ich Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung gelernt.
Okay, cool. Also was macht man mit so einer Ausbildung?
Letztendlich kann man entweder in den Betrieb gehen und von der Seite aus Marktforschung machen oder halt institutseitig. Ich habe institutseitig gelernt. Mhm. Wir hatten Kunden wie Balsen, Haribo, L'Oreal, also große Kunden. Ich habe Werbespots getestet, wir haben neue Produkte getestet, Gruppendiskussionen, Einzelinterviews. Also ich glaube, hat mir definitiv weitergeholfen, auch so in meinem Auftreten einfach. Mhm. Nach der Ausbildung hat mein Papa mich dann gefragt, und wie sieht's aus? Hast du Lust, das mal zu machen? Mhm. Also das muss man schon sagen, ich musste das nie machen und ich glaube auch, das ist der richtige Weg. Mhm. Ich glaube, wenn man von Anfang an dazu gezwungen wird, ist das irgendwie nicht so hilfreich, weil es ist ein Unternehmen mit 350 Mitarbeitern, da muss man schon wirklich dahinter stehen.
Absolut, ne?
So, und dann ja, war ich nach der Ausbildung auch 19 und dachte, ja gut, doch, ich hätte da Lust drauf, ich kann es mir vorstellen. Hat er gesagt, gut, dann solltest du jetzt mal BWL studieren, so ein bisschen kaufmännischen Hintergrund brauchen wir. Deswegen habe ich dann BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie studiert.
Cool, spannend.
Konnte da so ein bisschen wenigstens meine Marktforschungsausbildung nochmal für nutzen. Mhm. Habe dann meinen Bachelor gemacht, habe dann im Master Marketing und Vertrieb studiert. Und ich bin nebenbei immer schon in Semesterferien bei uns in der Firma gewesen. Ich habe mein Praxissemester bei uns gemacht. Durch Corona konnte ich leider kein anderes Praktikum machen, weil Praktikum in Corona wäre Laptop abholen und das war's.
Naja,
das wollte ich halt nicht.
Schwierig, ne?
Habe dementsprechend einfach dann schon bei uns voll habe verschiedene Projekte übernommen und mache jetzt die Marketingleitung seit gut 2,5, 3 Jahren.
Ja, spannend. Sehr, sehr cool. Bevor wir konkreter auch auf euren Betrieb nochmal eingehen und auf das Angebot so drumherum, glaube ich, wäre es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um auch unser erstes Format schon mal mit einzubringen, nämlich den Pitch in 60 Sekunden. Wir haben gerade eben schon kurz auch im Vorgespräch drüber gesprochen. 1, 2 Begriffe, die eher nicht genannt werden sollten, wo du aber dein Angebot, euer Angebot vom Unternehmen einmal noch mit erläuterst. Und ich würde einmal ganz kurz hier meine Stoppuhr sozusagen öffnen und dir dann einmal die Zeit geben, nämlich 1 Minute. Und wenn du möchtest, dann kannst du gerne loslegen.
Okay, also wir machen Petrella letztendlich. Das ist das Produkt, was man von uns kennt. Es ist ein Brotaufstrich auf Kuhmilchbasis, aber auch auf veganer Basis. Also es ist Kokosfett und Mandelprotein, was wir da machen. Ist in einer durchsichtigen Verpackung, kennt man vielleicht. Uns zeichnet besonders aus, dass wir die Zutaten noch frisch bei uns verarbeiten. Also die werden bei uns morgens angeliefert, bei uns gewaschen, geschnitten, in sehr viel Handarbeit tatsächlich auch vorbereitet und dann in unser fertiges Produkt, das ich nicht nennen darf, verarbeitet, also in unseren fertigen Petrella. Das ist tatsächlich aber gar nicht der Großteil, den wir machen. Wir arbeiten sehr viel für große Handelsunternehmen, eigentlich jede große Supermarktkette, die man in Deutschland kennt, hat unsere Produkte im Sortiment als Aufstrich für milchbasiert oder in vegan.
Cool. Super in der Zeit geblieben auf jeden Fall. Und ich glaube, es dürfte über deine Erläuterung auch klar geworden sein, so was die Begriffe waren oder der Begriff, den du nicht nennen durftest, nämlich Frischkäse. Ne? Das ist ja das, wofür ihr steht, auch mit Petrella. Du hast gesagt, also was man so aus den Supermarktketten und so weiter kennt. Wie war das für dich als Kind vielleicht auch? Also hattest du schon früh auch Berührungspunkte so mit den Produkten, mit Petrella, mit dem Frischkäse und so weiter und wusstest, das kommt irgendwie so aus dem Familienbetrieb so an der Stelle? Oder wie waren so dein Bezug damals?
Also ich glaube, als Kind versteht man das gar nicht so. Natürlich haben meine Cousine und ich mal gesagt, oh, warum machen wir nicht Schokolade oder Gummibärchen,
okay, ja.
So wie man das halt als Kind so denkt. Aber man ist von Anfang an natürlich trotzdem irgendwie stolz auf das Produkt, weil man geht in die Supermärkte und dann findet man das Produkt vor Ort. Und ich glaube, ich habe einfach von Anfang an ein ganz anderes Einkaufsverhalten Also ich weiß, wenn Freunde mit mir einkaufen gehen, sind die immer völlig genervt, weil ich jede Packung in die Hand nehme, umdrehe, aufs MHD gucke, auf die Zutatenlisten.
Ah, okay, ist das wirklich so?
Ist schon, ja. Ich bin auch richtiges Marketingopfer, wenn man das so sagen darf. Okay. Also ich achte ganz viel auf Verpackungen, Kartons, Designs. Mhm. Also ich glaube einfach, da bin ich ganz anders groß geworden, weil unser Einkaufen war nie, man geht einkaufen für den täglichen Bedarf, sondern Einkaufen war immer, ich halte die Augen offen für Trends, wie sieht das bei anderen Kunden aus oder ja, wie sieht auch der Wettbewerb aus letztendlich. Also ich glaube, das kriegt man dann echt schon von der Pike auf mit.
Das kann ich mir vorstellen. Also ist auch gar nicht so getrennt jetzt irgendwie, wir gehen einkaufen und das ist jetzt irgendwie Freizeit, sage ich jetzt mal, sondern ist auch irgendwie immer so Teil des Jobs, der da irgendwie mitschwingt.
Ja, auch gerade so im Urlaub, wenn man irgendwie im Ausland unterwegs war, weil wir ja auch Auslandsgesellschaften beliefern, dann ist auch da natürlich immer Augen aufhalten, was sind für Sorten vielleicht dort auch vorhanden, welche anderen Marktbewerber gibt es dort vor Ort, also...
Ja, spannend, ne? Also kann man sich Inspiration holen an den verschiedenen Stellen und dann auch dann in den Betrieb oder in das Angebot wahrscheinlich mit einfließen lassen.
Definitiv.
Ist das so auch so für euch, also was so diese Innovationsstrategie, sag ich mal, bei euch im Unternehmen angeht? Habt ihr da so eine feste Struktur, wie ihr auch versucht, dann neue Ideen, Inspiration irgendwie reinzuholen, was du gerade schon meintest? Oder ist das einfach so den Markt im Blick behalten und gucken, was kommt, was irgendwie auch die Mitbewerber machen? Wie läuft das so bei euch?
Also wir gehen da schon echt mit offenen Augen durch die Welt. Also wir merken ganz Europa letztendlich befahren wir auch viel und gehen dort in die großen Märkte. Also ich meine, das ist Aldi und Lidl, was es letztendlich europaweit gibt, aber auch die ganzen Vororthändler, beispielsweise Mercadona in Spanien. Da fahren wir dann hin, gucken uns die Sortimente an. Einmal, wie ist das designtechnisch überhaupt in den Märkten? Was wird da genutzt? Was sind vielleicht auch so Geschmacksrichtungen, die dort genutzt werden? Es ist ja wirklich, also es gibt ja nicht nur Deutschland Unterschiede, was die Geschmacksrichtung angeht. Das ist ja europaweit sehr, sehr breit gefächert.
Kann ich mir vorstellen, ja.
So, Spanien mag es gerne eher süßer. In den, ich sag mal, eher nordischen Ländern ist ein bisschen Kräuter, Knoblauchlastiger. Also da muss man schon so ein bisschen drauf gucken und da versuchen wir natürlich echt die Augen offen zu halten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Produkt, was euch jetzt auch nochmal so einen wirklichen Boom, wenn man das so sagen kann, irgendwie versetzt hat. Nämlich den veganen Frischkäse, den ihr an den Markt gebracht habt. Wie kam es zu dieser Produktneuentwicklung, sage ich mal, oder wie hat sich das entwickelt auch in euren Reihen?
Also die Idee kam von meinem Onkel. Mein Vater und mein Onkel leiten das Unternehmen aktuell und mein Onkel macht die Produktentwicklung und der hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie uns nochmal ein Standbein aufbauen. Also wir machen ja Frischkäse auf Kuh- und Ziegenmilchbasis. Aber das muss man ja sagen, ich sag mal, flexitarische Ernährung, vegane Ernährung ist einfach ein immer größer werdendes Thema. Wenn man sich überlegt, Rügenwalder hat, glaube ich, die größere Sparte mittlerweile in vegan. So, dann müssen wir natürlich irgendwie auch gucken, wie das aussehen kann. Da haben wir angefangen, das zu entwickeln. Die ersten Entwicklungsversuche waren, ich sag mal, so in die Humusrichtung, auf Linsenbasis, auf Kichererbsenbasis. Ich weiß noch, die erste Entwicklung war leider... Die fand ich ganz furchtbar.
Ja. Bist du selber auch vegan eigentlich?
Tatsächlich nicht. Also ich esse alles. Ich bin aber sehr offen. Ich esse auch unsere veganen Produkte total gerne.
Ja.
Und ich würde auch behaupten, wenn ich es dir hinstellen würde, könntest du es nicht auseinanderhalten.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also ich mache tatsächlich öfter Blindverkostung und die Leute glauben mir das nicht, dass da keine Milch drin ist. Also wenn die dann fragen, ja, was ist das? Ich sage, ja, es ist veganer Frischkäse. Ja, wie vegan? Ich sage, ja, da ist keine Milch drin. So schmeckt man nicht.
Ja, ja.
So, das heißt, wir haben erstmal angefangen zu gucken, was soll überhaupt die Basis sein von unserem Produkt. Wir haben uns dann irgendwann für Kokosfett und Mandelprotein entschieden, weil das einfach von der Konsistenz, Cremigkeit, Stabilität am besten funktioniert. Und haben dann tatsächlich einfach auch mal eine Range an vorhandenen Produkten durchprobiert und geguckt, was machen die Wettbewerber, was haben die auch für Produkte drin. Und haben dann angefangen, eine Basis zu entwickeln. Das hat auch ein gutes Jahr schon gedauert. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Lustigerweise entwickeln wir aber gerne im Thermomix.
Ah, okay.
Also,
auch spannend.
Mein Onkel fängt dann an im Thermomix, wirklich ist wie eine kleine Produktionsmaschine letztendlich. Dann im Thermomix verschiedene Zutaten zusammenzuschmeißen und haben dann angefangen mit einem Naturfrischkäse erstmal, also veganen Frischkäse. Und als das dann fertig war, sind wir an den ersten Kunden herangetreten, der gesagt hat, ja, brauche ich nicht, ich habe hier gerade einen Kontrakt unterschrieben, ich brauche euer Produkt nicht, ich habe das fertig. Und gesagt, ja, löffel mal rein, probier das mal. Die haben ihren Lieferanten rausgeschmissen.
Ja, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Hat sehr überzeugt, offensichtlich.
Hat überzeugt. Und ja, da hatten wir den Startschuss für den ersten Händler in Deutschland und somit konnten wir die Produktion starten.
Cool, richtig gut. Und das hat so vom Zeitraum, du hast gesagt, bis das erste Produkt so marktreif war, sage ich jetzt mal, so ein Jahr ungefähr gedauert?
Ungefähr,
oder?
Ja. Kann man schon sagen.
Und jetzt hat es dazu geführt, dass ihr im Prinzip auch expandiert und nochmal komplett neu baut.
Genau, also wir sind jetzt im dritten Jahr vegan. Im März sind es 3 Jahre, die wir das machen. Und es macht mittlerweile, also mein Cousin sagt gerne, jeder 5. LKW ist voll mit vegan. So kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen.
Okay.
So, und die Kapazitäten werden dann natürlich irgendwann knapp, wenn das immer größer wird, sodass wir ja momentan einen Bau vorbereiten. Ja.
Ist das dann hauptsächlich so Produktionskapazitäten, über die ihr da spricht, also was die Fertigung angeht, oder geht es dann auch um Lagerflächen?
Tatsächlich ist bei uns
oder?
Viel Lager ein Problem. Mhm. Wir werden eine Produktionshalle auch erweitern, also zumindest planen jetzt. Wie gesagt, aktuell arbeiten wir am Bauloch, das ist alles noch ein bisschen...
Braucht seine Zeit.
Ja, das dauert auch einfach alles. Mhm. Genau, aber vorrangig geht es um Kühllager und auch Verpackungslager, was ein bisschen entzerrt werden soll. Mhm. Die Ströme ein bisschen verbessern im Betrieb.
Okay. Wie groß ist Petri Feinkost, wenn man so über Mitarbeiterzahl irgendwie spricht, auch Produktmenge, wenn du dazu irgendwie was sagen kannst, also damit man so einen Eindruck bekommt, also wie groß dieser Familienbetrieb aus dem Weserbergland sozusagen ist?
Also wir sitzen in einem ganz kleinen Dorf, wenn man da durchfährt, sieht das sehr unscheinbar aus. Ich glaube, in dem Dorf wohnen noch 60 Leute.
Okay. Ja.
Also wir haben so gefühlt 20 Häuser.
Glässe ist, glaube ich, der
Ort. Genau, Glässe ist der Ort. Wir haben nicht mal eine eigene Postleitzahl. Mhm. Wir gehören zu Ottenstein.
Okay.
Ottensteiner Hochebene kennt der ein oder andere vielleicht. Haben aber immerhin 350 Leute beschäftigt. Und was auch immer wieder überrascht ist, wenn ich das sage, wir haben gut 600 Rezepturen, die wir in Glässe produzieren. Mhm. Das ist auch unsere Stärke. Also wir sind da sehr flexibel. Wir können kleine Mengen produzieren. Das macht uns letztendlich ja besonders im Gegensatz zu großen wie Philadelphia oder ähnlichem.
Okay. War eigentlich schon immer auch bei Petri Feinkost so der Fokus auf diese Frischkäseprodukte oder hat sich das entwickelt im Laufe der Jahre?
Also wir kommen grundsätzlich aus der Feinkost, deswegen heißen wir auch Petri Feinkost, so nicht Petri Frischkäse oder so. Mein Opa hat tatsächlich angefangen mit Käsekuchen, die sie eigentlich eher privat gemacht haben. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen verändert, dann war es so ein bisschen auf Quarkbasis, Ölbasis und als dann die Käseverordnung kam, sind wir quasi auf richtig Frischkäse umgestiegen, hatten damals auch noch Milch quasi von Molkereien eingekauft. Wir sind dazu entschieden haben, eine eigene Molkerei zu bauen und uns damit unabhängig zu machen, sodass wir jetzt eigentlich alles bei uns am Standort haben. Wir haben eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe. Mhm. Also bei uns kommt vorne die flüssige Milch rein und hinten ist die Packung fertig im Karton auf dem LKW.
Cool. Also wirklich die Fertigung vom Rohstoff sozusagen bis zum fertigen Produkt dann bei euch vor Ort in Glässe abgedeckt.
Genau.
Einmal so. Wenn du sagst, dein Opa hat damit angefangen, hast du das damals schon so mitbekommen, als du auch aufgewachsen bist? Oder war das noch vor deiner Zeit?
Das ist vor meiner Zeit. Das Unternehmen ist 62 gegründet. Das ist das Geburtsjahr meines Vaters tatsächlich. Also mein Vater ist in diesem Unternehmen groß geworden. Ja, wir Kinder sind danach gekommen. Mein Cousin ist 92 geboren, ich 97. Mhm. Also.
Und dein Cousin ist auch fester Teil im Prinzip vom Unternehmen.
Genau, mein Cousin ist, wie gesagt, 5 Jahre älter, dementsprechend schon 5 Jahre länger als ich im Betrieb. Mhm. Wir haben uns das aber ganz gut aufgeteilt. Also er macht diesen ganzen produktionsseitigen Bereich. Er ist auch gelernter Lebensmitteltechniker, hat dann auch BWL studiert. Und leitet letztendlich den ganzen Produktionsbereich.
Okay, spannend. Wie hat sich so für dich persönlich diese Marketingrichtung herauskristallisiert, dass du gesagt hast, das wäre so was, womit du dich irgendwie auseinandersetzen möchtest?
Ich habe witzigerweise in der 10. Klasse schon mal ein Praktikum im Marketing gemacht. Okay. Ich glaube, jedes kleine Mädchen möchte irgendwie erstmal Marketing machen. Das klingt ja auch immer erstmal schön, die ganzen schönen bunten Bildchen. Mhm. Habe das dann über mein Studium auch ein bisschen vertieft, also über Bachelor und über den Master. Und habe da einfach so ein bisschen auch meine Position gefunden, weil ich bin in der glücklichen Situation gekommen, dass gerade jemand aufgehört hat, der die Marketingleitung hatte.
Ah, okay.
Sodass ich da mehr oder weniger reinrutschen konnte und letztendlich damit auch total gewachsen bin.
Mhm. Was sind da so für Aufgaben für euch jetzt relevant im täglichen Geschäft, sage ich jetzt mal? Also geht es hauptsächlich um Verpackungsdesign irgendwie, um Werbematerialien oder was wird bei euch so unter diesem Begriff Marketing alles verstanden?
Also ich sage immer ganz gern, mein Marketing hat irgendwie 3 Standbeine. Das eine ist die Mitarbeiterwerbung, also Employer Branding, wo ich natürlich stark sein muss in einer Region wie unserer. Mhm. Dann habe ich B2B-Marketing, also was gerade so Fachzeitschriften und Artikel angeht, wo ich natürlich an meinen Händler und den Kunden kommunizieren muss. Und dann habe ich das Endverbrauchermarketing ganz klassisch. Letztendlich ist ja mein Kunde einerseits der Händler, andererseits aber auch der Endverbraucher, der es im Supermarkt kauft.
Ja, klar.
So dementsprechend ist das ein sehr großes Standbein von uns. Und dann ist es ganz klassisch TV-Werbung, wir machen Social-Media-Werbung, Anzeigen, also wirklich eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann.
Ja, spannend. Und arbeitet da aber auch mit verschiedenen Dienstleistern, Agenturen irgendwie zusammen, die dann die einzelnen Ausgabekanäle sozusagen für euch mit bedienen? Oder wird auch viel bei euch intern so produziert?
Tatsächlich haben wir da einen langen Weg gemacht und haben auch verschiedene Agenturen und ja Unterstützung getestet und sind aber jetzt momentan in einer, ich sag mal, Zwischenlösung, haben eine Agentur, die uns unterstützt, machen aber auch viel selbst, weil ich das Gefühl habe, dass das Herzblut, was in unserem Unternehmen steckt, das kann ich am besten selbst kommunizieren.
Mm, okay.
So, weil sonst briefe ich das Unternehmen das an den nächsten Dienstleister. Mm. So, da geht ja total was verloren.
Ja, ja,
so, dementsprechend sind wir da eigentlich wieder drauf gekommen, vieles einfach selbst zu machen, um das Herzblut irgendwie besser zu kommunizieren.
Okay, cool. Kann ich mir vorstellen. Und trotzdem ja mit einem relativ kleinen Team, hast du schon gesagt, ne? Also 5 Leute,
ja,
oder
genau,
so?
Ja, genau, wir sind so 5 Leute. Ich habe einen Werkstudenten, ich habe 2 Kolleginnen, die mich unterstützen, was so, ja, ich sag mal, die ganzen Abläufe angeht, auch die Kommunikation mit der Agentur. Dann habe ich eine Produktmanagerin, was die Etiketten angeht, und eine eigene Gestaltung, auf die wir sehr stolz sind.
Ah, okay. Ja, cool. Die auch dieses Verpackungsdesign und alles, was so dazu gehört,
genau,
im Prinzip.
Ja, letztendlich können wir alles in-house machen, was wir wollen. Und ich finde, das macht uns auch sehr besonders und sehr flexibel.
Absolut, ne? Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, dass also diese große Bandbreite der verschiedenen Kanäle und Möglichkeiten dann komplett in-house im Prinzip dann so bedient wird von eurer Seite. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Und wenn du sagst, also Marketing-Team mit 5 Leuten, dann ja auch ein relativ kleines Kernteam, wenn man das so sagen kann. Trotzdem 350 Mitarbeiter, kann man das so aufteilen? Also wie viele Mitarbeiter sind ungefähr auch in der Fertigung tätig, oder was ist so die größte Abteilung bei euch im Unternehmen?
Bei uns ist definitiv die Produktion natürlich der größte Teil. Also ich würde sagen, in dem verwaltenden Bereich sind so 60 Leute, also ich sag mal richtig Bürotätigkeit, wenn man das so will, und verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Der größte Teil ist natürlich die Produktion. Wir haben wirklich noch sehr viel Handarbeit, sehr viel händische Arbeit. Dementsprechend, ja, kann man das eigentlich schon so aufteilen.
Ja, cool. Und welche Berührungspunkte hast du sonst mit deinem Team, auch mit dem Marketing-Team, so was andere Abteilungen angeht? Also sprecht ihr da auch viel mit, weiß nicht, Forschung, Entwicklung oder auch mit, weiß nicht, Qualitätssicherung oder wie auch immer? Also gibt es da so regelmäßige Abstimmungsrunden, oder ist dann schon jedes Team irgendwie für sich dann so in den Bereichen dann unterwegs?
Also ich würde sagen, was am meisten Berührungspunkte zu uns hat, ist der Vertrieb. Ich denke, das ist auch total wichtig, ja, weil der Vertrieb natürlich mit den Händlern spricht, mit unseren Kunden spricht und da natürlich auch Ideen herkommen. Dementsprechend sind wir da sehr eng vernetzt. Da haben wir auch eigentlich alle 2 Wochen Jofix zu, um da einfach drüber zu sprechen, wie ist der Stand. Gerade auch was Kartondesigns, Etikettendesigns angeht, natürlich muss der Vertrieb da eng dran sein, weil die natürlich viel eher vom Kunden die Vorgaben kennen. Produktentwicklung definitiv auch ein Thema, gerade wenn es um neue Produkte geht, weil wenn ein neues Produkt kommt, müssen wir ja die Verpackung dazu machen.
Ja, klar.
Letztendlich das Verpackungsdesign, die Gestaltung. Ja, produktionsseitig finde ich, wird es immer dann spannend, wenn ein neues Design irgendwie einfließt und wir es direkt an der Maschine dann sehen können. So, wir planen da auch gerade eine Umstellung von unserer Marke, und das wird dann auch sehr spannend, wenn die ersten Tester so gefahren werden.
Spannend. Also das kann ich mir auch sehr interessant vorstellen, wenn du das Produkt dann so am Schreibtisch quasi mitgestaltest oder wie es später auch im Supermarkt aussehen soll und dann wirklich am Supermarktregal vorbeiläufst und es dann mitnimmst oder betrachtest irgendwie so. Geht dir das persönlich auch noch so, oder ist das mittlerweile so normal geworden, sage ich jetzt mal?
Nee, ich finde das immer noch toll. Ich bin auch wirklich einer, der räumt dann die Supermarktregale nochmal um, wenn mein Karton irgendwie nicht mehr voll ist, ziehe ich ihn voll nach vorne.
Nochmal richtig also positionieren, ne?
Definitiv.
Ja.
Ach, es ist schon so, wir schicken uns dann auch gegenseitig nochmal ein Foto. Ach, guck mal, ich hab's schon gefunden, die Listung ist jetzt drin oder so. Also doch, da verliert man eigentlich nicht den Enthusiasmus.
Das glaube ich. Und was so marketingseitig oder insgesamt für euch als Unternehmen so Messeauftritte und so weiter angeht, gibt es da so bestimmte Messen, die für euch als Unternehmen jetzt besonders wichtig sind, auch im Jahresverlauf, oder bei denen ihr auch vertreten seid, um euch und eure Produktpalette irgendwie darzustellen? Oder
ja, wir betreuen eigentlich 3 Messen. Einmal ist die Grüne Woche in Berlin, das kennt man vielleicht, das ist eine Endverbrauchermesse, das ist die einzige Endverbrauchermesse, die wir machen. Sehr große Messe, sehr, sehr viel Aufwand für uns, aber das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß, wenn man auch in den Kontakt mal mit dem Endverbraucher tritt, was man sonst nicht so hat. Dann ist alle 2 Jahre in Köln die Anuga. Das ist eigentlich ja Europas einer der größten Foodmessen, die es so gibt. Das ist aber nur B2B. Das heißt, da kommen vorrangig tatsächlich auch Exportkunden. Also sehr international aufgestellt.
Okay.
Und im Mai planen wir jetzt das nächste Mal den Auftritt auf der PLMA in Amsterdam. Das ist eine reine Private Label Messe. Also da treten wir nicht mit Petrella auf, sondern mit allen Produkten, die wir für unsere Händlermarken produzieren.
Okay, alles klar. Und wie sehr bist du dann so persönlich jetzt noch an den Standort hier vor Ort, also was auch den Unternehmenssitz und so weiter betrifft, dann gebunden? Oder bist du auch regelmäßig dann so, weiß nicht, anderweitig unterwegs, im Austausch oder dann eben an diesen Messeauftritten auch mit eingebunden, je nachdem? Also wie weit geht es sozusagen über Glässe hinaus, was so deinen Einsatzbereich angeht?
Also auf Messen fahre ich immer total gerne mit, einfach auch einen Austausch zu haben und halt diese Schnittstelle Vertrieb und Marketing zu haben. Ich persönlich gehe aber einfach immer noch sehr, sehr gerne ins Büro. Ich weiß, die Homeoffice-Diskussion, alle wollen zu Hause bleiben, aber ich mag den Austausch im Büro. Ich finde auch gerade diese kreativen Sachen macht man irgendwie am besten vor Ort am Schreibtisch, guckt zusammen drauf. Dementsprechend, also ich bin schon größtenteils im Büro, aber bin dann natürlich auch auf solchen Veranstaltungen wie Messen oder irgendwelche Netzwerkveranstaltungen, um so ein bisschen den Austausch zu haben. Auch gerade was so Employer Branding angeht, muss man ja auch mal rauskommen.
Klar.
Und so ein bisschen den Austausch kriegen.
Wie würdest du so den Teamcharakter oder den Unternehmenscharakter bei euch beschreiben? Ist das wirklich so dieser Familienbetrieb und man fühlt sich so als Petrella-Familie irgendwie? Oder dieser Familienbegriff ist ja häufig auch so ein bisschen vielleicht toxisch belegt, sage ich jetzt mal. Wie würdest du das einschätzen von eurer Seite?
Also Familienbetrieb ist immer meines Mädchen für alles. Das ist definitiv so. Also auch mein Cousin würde das genauso unterschreiben. Weil wenn man nicht weiter weiß, dann fragt man mich oder meinen Cousin.
Ja, naheliegend.
Weil die werden es schon irgendwie regeln.
Oder wen kennen, der es regeln kann.
Genau.
So, ne? Ja.
Was ich aber sehr schätze, sind eigentlich die flachen Hierarchien, die damit bei uns zumindest einhergehen. Es mag in anderen Unternehmen auch anders sein. Aber wir sind da sehr, sehr hands-on und sehr nahbar. Und letztendlich, das wissen eigentlich auch alle, man kann uns immer ansprechen. Und ich finde das sehr, sehr angenehm.
Mhm. Cool. Also trotz der großen Mitarbeiterzahl dann trotzdem so eine recht persönliche, auf Augenhöhe Atmosphäre, sage ich mal. Wie
also das muss ich sagen, wenn mein Cousin durch die Produktion geht, der kennt jeden mit Namen.
Wow, cool.
Also ich finde, das ist schon sehr besonders.
Und auch nicht selbstverständlich bei der Mitarbeiterzahl.
Definitiv,
ne?
Ja.
Ja, okay. Wenn du sagst, Employer Branding ist für euch ein wichtiges Feld und ihr wollt jetzt auch expandieren im Prinzip, wie herausfordernd ist so dieses Thema Fachkräftesuche? Also auch für euch, wenn es darum geht, jetzt auch neue Produktionsmitarbeiter oder Mitarbeiter, die auch im Lager irgendwie mit tätig sind oder so, dann zu finden, die ihr für die Expansion im Prinzip braucht. Also findet man die hier vor Ort im Weserbergland?
Ich finde, das kommt tatsächlich ein bisschen auf den Job, den man sucht, an. Also ich sag mal, einfachere Tätigkeiten in der Produktion sind sehr, sehr schwierig, weil wir da natürlich mit den ganzen großen Unternehmen hier aus der Region konkurrieren, die natürlich auch diese Art von Mitarbeiter suchen. Je qualifizierter der Mitarbeiter wird, desto einfacher wird es tatsächlich, weil der Mitarbeiter dann auch bereit ist, mal eine weitere Strecke zu fahren. Wir wohnen oder wir arbeiten in Glässe, da fährt man meistens mindestens 20, 30 Minuten hin. So, und ich denke, je qualifizierter der Job ist, desto eher ist man bereit, auch eine längere Fahrtstrecke auf sich zu nehmen.
Ja. Was würdest du sagen, macht euch dann als Unternehmen so einzigartig, auch im Wettbewerb jetzt mit anderen Unternehmen, gerade was so diese Arbeitgeberperspektive angeht? Also was würdest du jemandem sagen, der jetzt die Wahl hat, auch zu einem anderen Industrieunternehmen in der Region zu gehen? Warum sollte er zu euch kommen?
Bei uns hat man halt wirklich sehr große Entwicklungsmöglichkeiten. Also wir haben auch Mitarbeiter, die von anderen Unternehmen kamen, wo sie gesagt haben, da konnte ich mich nicht weiterentwickeln. Das ist bei uns eben, wir sind da nicht so starr in den Positionen. Man muss nicht unbedingt studiert haben. Und ich finde, das ist total viel wert für die eigene Entwicklung. Ich würde behaupten, wir haben ganz gute Benefits, mit denen man so arbeiten kann. Wir machen seit Januar auch Hansefit. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, was ja auch ein echt tolles Benefit ist letztendlich. Wir haben eine sehr hohe Quote an Auszubildenden, die wir bei uns ausgebildet und übernommen haben, weiterqualifiziert haben. Es sind gut 10% unserer Mitarbeiter tatsächlich. Right. Unser erster Azubi arbeitet immer noch bei uns und macht mittlerweile die Leitung der Dispo. Also,
auch eine schöne Erfolgsgeschichte, das so zu sehen.
Genau,
ne?
Hat man definitiv Chancen, was aus sich zu machen letztendlich.
Hört sich danach an, ja, cool. Und also eure Mitarbeiterschaft, sind das dann überwiegend auch Leute, die hier aus der Region kommen oder auch schon wirklich verteilt und die auch von weiteren Strecken dann anreisen?
Definitiv unsere Region. Also mein Einzugsgebiet ist eigentlich Holzminden, Höxter, Hameln, Pyrmont und die umliegenden Orte letztendlich. Da kommt das Gros der Mitarbeiter her.
Ja, spannend. Jetzt gibt es ja gerade, und um auch so diese Velisory-Perspektive nochmal so mit reinzubringen, gibt es ja auch natürlich Trends, die irgendwie eine Rolle spielen. Auch KI ist ein großes Themenfeld. Inwieweit spielt das bei euch schon so eine Rolle, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz?
Ja, Velisory habe ich tatsächlich kennengelernt über einen Vortrag. Da hatte Andreas einen Vortrag gehalten und daraufhin sind wir so ein bisschen in den Austausch gegangen. Ist definitiv ein großes Thema für uns, weil naja, jeder hat schon mal ChatGPT für irgendeinen Text oder irgendeine Hilfestellung genutzt. Und da hat Andreas mich auch wirklich einfach ein bisschen sensibilisiert für das Thema. Hey, du brauchst da Regeln für, du musst deinen Mitarbeitern erklären, wie dieses Tool zu nutzen ist. Wir hatten jetzt zwei Schulungen bei uns in-house, die wirklich sehr, sehr gut angekommen sind und richtig viel Spaß gemacht haben. Unsere Mitarbeiter auch sensibilisiert haben, dass man vielleicht nicht alles glaubt, was ChatGPT einem da rausschmeißt. Und wir nutzen das tatsächlich jetzt für verschiedene Arbeitsabläufe auch schon.
Okay, cool. Das heißt hauptsächlich so zum Thema Prozessoptimierung, das Ganze so irgendwie in die Arbeitsabläufe, sage ich mal, bei euch intern mit einfließen zu lassen. Für bestimmte Bereiche, weil ich sag mal jetzt so in der Produktion zum Beispiel wird das ja wahrscheinlich eher weniger dann relevant sein.
Produktionsseitig können wir es noch nicht nutzen. Es gibt, also in unserem Produktionsplanungstool gibt es KI-Anwendungen. Das macht es aber noch sehr schwierig, weil unsere Produktion wirklich sehr individuell ist. Das heißt, die KI kann das gar nicht wissen, wie das zu planen ist letztendlich. Aber tatsächlich nutzen wir das gerade Personal, Vertrieb, Marketing, gerade auch was Texte angeht, ist das natürlich super.
Ja, absolut. Super Unterstützung auf jeden Fall, ne? Das ist ja im Prinzip, wenn man über so Trendthemen spricht, wir hatten jetzt KI als Trendthema, so was sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch stetig weiterentwickeln wird. Wir hatten diesen veganen Lebensmitteltrend, auf den ihr ja auch so mit aufgesprungen seid. Gibt es so weitere Trendthemen, die für euch eine Rolle spielen, auch die ihr besonders im Blick behaltet, die so das nächste große Ding, sage ich mal, irgendwie werden könnten? Oder wie würdest du das einschätzen?
Oh, das nächste große Ding. Oh, das ist eine ganz große Frage. Letztendlich sind es für uns halt viel Lebensmitteltrends, ehrlicherweise, die wir natürlich irgendwie umsetzen. Da beobachten wir momentan tatsächlich, dass sehr starke Würzungen kommen.
Okay.
Also jüngere Leute wollen eher stärkere gewürzte Produkte essen. Und was man schon auch merkt, ist, dass sich diese ich setze mich abends zum Abendbrot hin Kultur sich total verändert. Also Essen an sich ändert sich total.
Okay.
Also es wird mehr auf der Couch gegessen, nebenbei gegessen. Ich sag mal mehr so aus Schüsseln anstatt von Tellern. Also das sind natürlich einfach ganz andere Verzehranlässe. Mhm. Während man sich früher an den Esstisch gesetzt hat mit der ganzen Familie und dann gab es schön Abendbrot, das wird gar nicht mehr so viel praktiziert.
Mhm.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass mittlerweile die meisten Leute einfach Vollzeit im Büro sind und dann isst man abends warm. So dementsprechend muss ich mich natürlich an neue Verzehranlässe irgendwie auch anpassen, mein Produkt irgendwie so angleichen, dass es auch dafür noch nutzbar ist.
Ah, okay. Das heißt, das spielt auch so, diese Verzehrnisse spielen auch in eurem Produktdesign und auch in Produktentwicklung dann auf jeden Fall so eine Rolle, würdest du sagen?
Definitiv, ja.
Inwieweit muss ich mir das vorstellen? Also wenn man jetzt an so einen Frischkäse zum Beispiel denkt und man sagt jetzt, okay, es findet jetzt nicht mehr das Abendbrot sozusagen am Familientisch statt, sondern eher so ein bisschen lockerer auf der Couch. Also inwieweit würde das euer Produktdesign oder auch diese Produktentwicklung beeinflussen?
Die Produktentwicklung beeinflusst das in die Richtung, dass ich dann auch Produkte habe, beispielsweise die backstabil sind. Also ich kann sie dann zum Kochen und zum Backen verwenden, dass sie gefrierstabil sind, weil Sachen länger haltbar sein müssen, weil vielleicht auch eher mehr kleinere Haushalte mittlerweile irgendwie gang und gäbe. Es gibt ja viele WGs, Einzelpersonen, Pärchenhaushalte.
Mhm.
So, die brauchen halt nicht 500 Gramm Frischkäse, der in 2 Wochen abgelaufen ist, sondern da muss ich dann halt kleinere Verpackungseinheiten haben. Ich muss Produkte haben, die irgendwie ja für weitere Anlässe nutzbar sind.
Mhm.
Damit dieses Produkt auch wirklich brauchbar ist für den Alltag.
Sind das Themen oder Trends, die ihr über, weiß nicht, über Studien mitbekommt oder über Messeauftritte oder wie auch immer? Oder merkt ihr das einfach aus dem selber täglichen Alltag so, der eine Rolle spielt bei euch selber? Oder also wie kommen diese Trends bei euch an?
Ja, das ist sowohl als auch. Also es ist viel auch Studien, die man sich anguckt. Es ist tatsächlich auch einfach viel Austausch innerhalb der Branche, muss man einfach sagen.
Mhm.
Gerade auch was Geschmacksrichtungen angeht, ist sehr viel Austausch in der Branche. Oder man geht wirklich einfach mit offenen Augen durch den Supermarkt.
Ja, okay. Wenn du sagst Austausch in der Branche und du hast ja auch schon über Mitbewerber oder Wettbewerber so gesprochen, wie konkurrenzhaltig, sage ich mal, ist so der Austausch untereinander? Ist das so, man trifft sich irgendwie und tauscht sich auch gerne locker aus und ist auch bereit, irgendwie so Insights miteinander zu teilen? Oder ist das eher so, der eine gönnt dem anderen nichts, weil irgendwie ist es ein hart umkämpfter Markt und so weiter? Oder wie würdest du das einschätzen?
Man trifft sich ja auf Messen logischerweise und alles, was ausgestellt ist, ist öffentlich letztendlich. Es ist nicht so, dass man sich das gegenseitig nicht gönnt. Also so schlimm ist es nicht. Aber natürlich ist man irgendwie stolz, wenn man selber die Innovation dabei hat und der Mitbewerber vielleicht bei uns dann mal im Kühlschrank guckt, wie es da aussieht.
Ja, kann man sich auf die Schulter klopfen auf jeden Fall. Ne? Ja, cool, auf jeden Fall. Wir haben noch ein Format, was ich gerne auf jeden Fall mit unterbringen würde. Das ist der Machermoment sozusagen. Der Machermoment des Monats, des letzten Jahres, ganz egal. Also den Zeitraum kannst du frei wählen. Gibt es denn so einen Machermoment, der dir in Erinnerung geblieben ist, der also so besonders irgendwie hervorzuheben wäre?
Lustigerweise habe ich mich dazu noch mit meinem Kollegen ausgetauscht, weil ich da nicht so ganz wusste, was ich darauf antworten soll. Grundsätzlich sind wir sehr hands-on und sehr schnell in dem, was wir tun. Deswegen, mein Kollege sagte, wieso, ich habe jeden Tag einen Machermoment, was willst du dazu sagen? Ich sag, ja, aber wir haben bestimmt irgendein Projekt, was wir nochmal erklären können. Tatsächlich hatten wir gerade eine Anfrage von einem Kunden für ein neues Produkt, welches wir so noch nicht im Portfolio haben. Das heißt, wir mussten eine komplett neue Produktentwicklung dafür machen. Also die neue Rezeptur, neue Grundmassen. Und das ist das, was uns ausmacht, weil wir sind da wirklich super schnell hands-on.
Mhm.
Und es ist nicht so, dass unser Kunde jetzt das Produkt kriegt, was er angefragt hat, sondern kriegt ein fertiges Konzept.
Okay, cool.
Also das Produkt ist in dem Becher, in dem wir es verkaufen würden. Es ist ein neues Becherkonzept. Wir haben ein neues Design dafür aufgebaut. Letztendlich kann der Kunde so, wie er das von uns bekommt, direkt in den Schrank stellen oder in den Kühlschrank stellen.
Und das ist sehr agil und schnell entwickelt, so, was du
genau meintest. Das kriegen wir halt wirklich innerhalb von 3-4 Wochen hin.
Oh, cool. Das ist beeindruckend. Auf jeden Fall ein Machermoment, kann man so sagen. Cool. Und ich würde sagen, es gibt ja auch genug andere Anlässe, die Machermomente sozusagen von eurer Seite dann rechtfertigen würden mit dem weiteren Ausbau, im Prinzip bei dem geplanten Bau. was so diese Kapazitätserweiterung und so weiter angeht. Dann dieses ganze KI-Thema, was du auch schon so angerissen hattest. Da sind ja viele Themen, die irgendwie so auch kontinuierlich dann eine Rolle spielen und die, klar, jetzt vielleicht nicht mit so einem definitiven Machermoment irgendwie dann umschrieben sind, aber die irgendwie so fortlaufend auch für euch stehen und so Innovationskraft irgendwie beweisen, sag ich mal, von eurer Seite. Auf jeden Fall. Also nach all dem, was du jetzt schon so erzählt hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits sind wir da total am Puls der Zeit und versuchen da sehr innovativ zu sein. Andererseits sind wir auch immer sehr auf Sicherheit bedacht. Mhm. Wenn man durch unseren Betrieb geht, sieht man eigentlich, dass wir alles fast doppelt haben. Mhm. Wenn eine Maschine ausfällt, kann die andere das auffangen. Also wir versuchen schon immer sehr auf Sicherheit zu gehen. Und auch das merkt man in unserer Lieferperformance. Also wir sind da wirklich sehr, sehr liefertreu. Und das ist auch das, was die Kunden an uns schätzen. Mhm. Weil unser Produkt an sich ist teuer.
Mhm. Gibt es sonst andere Werte, die für euch besonders wichtig oder hervorzuheben sind? Also was auch diese Tradition vielleicht angeht irgendwie? Oder gibt es da so bestimmte Begriffe, die bei euch so...
Definitiv. Also ich habe ja gesagt, mein Opa hat das Unternehmen 62 gegründet und mein Opa hat damals immer gesagt, willst du einen guten Kuchen backen, darfst du an den Zutaten nicht sparen. Mhm. Und das tun wir bis heute. Wir könnten unseren Frischkäse deutlich schneller, günstiger produzieren, aber das ist nicht unser Qualitätsanspruch. Das fängt schon an, wie wir die Milch abtanken. Die Milch wird sehr, sehr langsam abgetankt, weil wenn die zu schnell abgetankt wird, kommen die Fettmoleküle in Stress, sage ich mal so, um das leichter zu beschreiben. Dadurch, dass wir es sehr langsam abtanken, hat die Milch eine sehr hohe Qualität. Mhm. Dann wird die ja bei uns selber weiterverarbeitet. Das heißt, ich habe von Anfang an die Hand drauf, wie die Milch und die Qualität ist. Wir kaufen sehr, sehr hochwertige Kräuter und Gemüse ein, die wir ja frisch angeliefert bekommen, die zum Teil per Hand sortiert, gepult, geschnitten werden. Also unser Knoblauch wird komplett von Hand nachsortiert. Mhm. Weil zu Hause möchte ich doch auch keine braune Stelle am Knoblauch haben.
Stimmt, ja.
Das heißt, jede Knolle wird von den Mitarbeitern nochmal angefasst und abgeschnitten, wenn da eine braune Stelle oder irgendwas dran ist.
Und alles durch die Werte, die schon dein Opa im Prinzip dann so eingeführt hat in so
Unternehmen. Genau, also dieser Spruch wird wirklich öfter gesagt, als man denkt. Weil es einfach für uns die höchste Qualität immer sehr, sehr wichtig ist.
Okay. Ist dann für euch auch so ein Leitmotiv, könnte man sagen, oder so ein Wert, der im Prinzip auch bei Entscheidungen dann irgendwie mitschwingen sollte.
Definitiv, ja.
Unterm Strich. Cool. Inwieweit spielt diese Gründergeschichte, diese Gründerstory auch von deinem Opa dann auch so im Marketing noch eine Rolle für euch? Also so auf diese Marken-DNA irgendwie einzugehen, sage ich jetzt mal?
Das kann man halt super schön spielen. Also sie haben wirklich angefangen mit einem Krups-3-Mixer am Küchentisch.
Cool.
So mit den ersten zwei Mitarbeitern, die wir hatten, hat meine Oma mittags Mittagessen gekocht. Die haben dann ein schönes warmes Essen am Tisch gekriegt. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte.
Absolut, ja.
Und was für uns auch sehr besonders ist, dass mein Cousin und ich das in dritter Generation machen, weil auch das ist nicht selbstverständlich, dass man jemanden findet, der das überhaupt noch machen möchte.
Ja.
Ich glaube, es schaffen nur rund 2% der Familienunternehmen überhaupt in die dritte Generation. Deswegen ist das schon etwas sehr Besonderes für uns. Und das kann man, ich finde, gerade so im Employer Branding total toll spielen.
Mhm.
Das ist dieses Petrella-Familie, was du eben schon mal angesprochen hattest, weil es wirklich durch und durch Familie ist.
Ja, hört sich danach an. Cool. Und dieses Thema Storytelling, spielt das für euch im Marketing dann auch, also neben dieser Gründergeschichte, noch irgendwie eine spezielle Rolle? Also so als übergreifender Begriff?
Also ich würde sagen, im Consumer Marketing spielen wir besonders mit den frischen Produkten, weil das eben das ist, was man bei uns besonders schmeckt. Weil wenn ich den Paprika-Frischkäse probiere, beiße ich noch auf ein Paprikastück.
Okay.
So, und das schmeckt man halt richtig raus. Das ist eher das, was wir da marketingseitig beschreiben. Weil ich glaube tatsächlich, Weser Bergland, wir haben das mal versucht, aber Weser Bergland ist deutschlandweit nicht so greifbar, wie es das hier für uns ist.
Verstehe ich, ja.
So, für uns, wie gesagt, für unser Marketing im Personalbereich ist das total wichtig, das Weser Bergland auch immer in den Fokus zu rücken. Und auch dieses Familienstorytelling, aber für die Endverbraucher, ich sag mal, für deutschlandweit, gehen wir eher auf die Zutaten, die wir einsetzen.
Mhm, nachvollziehbar. Und wenn du jetzt nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen würdest, gibt es dann auch weitere Ideen, was so die große Vision von Petri Feinkost irgendwie angeht? Also ist so dieser Frischkäsebezug auch nach wie vor dann so das Thema, was es sein soll? Oder gibt es auch Überlegungen, das irgendwie von der Produktpalette irgendwie auszuweiten, weiterzudenken? Oder wie verhält sich das da so mit dem Blick nach vorn, sage ich jetzt mal?
Also letztendlich, wie gesagt, wir kommen aus der Feinkost und wir bleiben bei der Feinkost. Ich denke, es wird immer was mit Milch zu tun haben oder mit Alternativen. Ich könnte jetzt aber gar nicht ausschließen, dass wir irgendwann auch mal von Frischkäse weggehen. Ist jetzt aber aktuell nicht in Planung. Frischkäse ist nun mal unser Steckenpferd.
Ja, okay. Ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, dann wirklich so auf dieses Fokusthema, auf das man sich spezialisiert hat, sich da in dem Bereich auch weiterzuentwickeln, anstatt an vielen verschiedenen Baustellen irgendwie so parallel zu arbeiten und nicht so richtig in Anführungsstrichen dann zu machen.
Der Vorteil an Frischkäse ist einfach, der ist super vielseitig einsetzbar. Letztendlich schmeckt Frischkäse erstmal nach nichts. So, ich kann da was Süßes reinmachen, ich kann da was Herzhaftes reinmachen. Also ich kann damit wirklich sehr, sehr viel spielen und ich kann auch Produktkonzepte quasi von der Frischkäsebasis aus entwickeln.
Mhm. Cool. Also sehr als Basis erstmal sehr vielseitig dann einsetzbar, auf jeden Fall in verschiedene Richtungen. Nutzt du eure Produkte auch selber so im Alltag? Also zum Kochen, zum Essen irgendwie abends?
Tatsächlich schon. Ich habe es mir noch nicht übergegessen. Ich nutze es tatsächlich am meisten zum Kochen, weil ich finde, das ist immer eine super Ergänzung für jedes Essen, weil ich spare mir letztendlich hinterher die Sahne und ich habe schon Geschmack drin. Mhm. Und ich habe auch wirklich schon sehr viele meiner Freunde damit angefixt, dass man das super für alle möglichen Gerichte verwenden kann.
Okay, cool. Und jetzt, um nochmal auf das Gesagte von dir zum Anfang der Folge einmal zum Abschluss zurückzukommen. Du hast gesagt, du bist mit Blick auf das Unternehmen sozusagen groß geworden. Ist das jetzt nach wie vor auch noch so, dass du in der Nähe wohnst oder ist jetzt schon also Wohnort und Arbeitsort ein bisschen weiter voneinander getrennt?
Wohnort und Arbeitsort ist jetzt voneinander getrennt. Und letztendlich finde ich das auch gar nicht falsch. Ich wohne in Holzminden, ich fahre 25 Minuten zur Arbeit. Ich finde, das ist völlig fein. Mhm. Wenn irgendwas ist, ich bin in einer halben Stunde da. Und wenn es brennt, muss sowieso die Feuerwehr gerufen werden.
Ja. Also. Schöner Abschlusssatz, würde ich auch sagen. Also danke erstmal für deine ganzen Erläuterungen, für die Infos und Hintergründe, die du so mitgebracht hast. Also war sehr spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können, auch von Petri Feinkost und auch von den Überlegungen, die euch so geprägt haben, auch was diese ganzen Trendthemen und so weiter angeht. Also erstmal cool, dass du das so geteilt hast. Danke für deine Zeit und wir werden das weiter verfolgen, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank für die Einladung.